So, wir kommen jetzt zu den Gaben des Geistes. Wir sind also beim Punkt 2, 3, 4. Wir kommen voran. Gaben des Heiligen Geistes. Ich möchte das nochmal betonen. Bei den Gaben des Geistes geht es im Wesentlichen um nichts anderes als um die Gaben, die Jesus hatte und brauchte, um Gottes Auftrag auszuführen. Es gibt verschiedene Zusammenstellungen von diesen Charismen, also Gnadengeschenken auf Deutsch, im Neuen Testament, etwa in Römer 12 und 1. Korinther 12 bis 14, Epheser 4, 1. Petrus 4, 10 bis 11. Ich würde mich heute mal auf 1. Korinther 12 beschränken, weil es sonst einfach zu viel wird. Ich selber denke nicht, dass diese Listen vollständig sind oder sein müssen. Also auch in der Bibel. Ich lese jetzt 1. Korinther 12 ab Vers 7 und habe die Elberfelder Übersetzung gewählt, weil die genauer ist als Luther. Da heißt es, jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagung oder Prophetie, einem anderen aber Unterscheidungen der Geister, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Man kann diese Gaben nach verschiedenen Kriterien aufteilen oder einteilen, aber viel wichtiger ist, dass Gottes Geist sie austeilt, würde ich mal denken. Man kann diese Gaben verschieden definieren und verstehen. Viel wichtiger ist aber, dass Jesus durch sie handelt und dass die Gemeinde dadurch aufgebaut wird und vorankommt. Man kann darüber diskutieren und debattieren und sich auch streiten, ob das nun sogenannte übernatürliche oder sogenannte natürliche Gaben sind. Darf ich mal darauf hinweisen, dass es bei Gott diesen Unterschied überhaupt nicht gibt? Er hat alles geschaffen, die sichtbare und die unsichtbare Welt, die ist vor ihm gleich reell da. Und die sind auch gleich reell. Bloß weil wir die unsichtbare Welt nicht sehen, sagen wir, die ist unsichtbar oder übernatürlich. Für Gott ist das eine einzige Geschichte, die sichtbare und die unsichtbare Schöpfung. Also diese Einteilung verdanken wir nur unserer menschlichen Beschränktheit, unseren Scheuklappen, dass wir sagen, was jenseits der Scheuklappen ist, ist übernatürlich und unsichtbar, und was dies in den Scheuklappen ist, ist natürlich, ist unser Menschsein geschuldet. Vor Gott gibt es diese Alternative gar nicht. Und wir müssen sie auch nicht aufrecht erhalten. Geistesgaben sind für mich schlicht Gaben, die wir ohne den Heiligen Geist und ohne den Glauben an Jesus nicht hätten. Punkt. Gaben, die wir ohne das Wirken des Heiligen Geistes und ohne den Glauben an Jesus Christus nicht hätten. Punkt. Ob das natürlich oder übernatürlich ist, ist mir völlig egal. Völlig egal. Geistesgaben sind für mich Gaben, durch die Jesus in seiner Gemeinde weiter redet und wirkt. Aber eben Jesus und nicht nur was Menschliches, sondern eben mehr Jesus dahinter. Und wenn wir uns das Reden und Tun von Jesus anschauen, dann entdecken wir dort diese Gaben des Geistes. Oft ist Jesus mit Menschen im Gespräch. Und da kommen welche, ihm in eine Falle zu stellen. Rabbi, wir wissen, du bist aufrichtig. Du redest den Leuten nicht nach dem Mund, dir geht es um Gott. Ist immer gut, wenn man mit einem Kompliment anfängt, um einen reinzulegen. Sag mal, ist es einem gläubigen Juden erlaubt, dem gottlosen Kaiser Steuern zu zahlen und damit seinen Götzendienst zu unterstützen oder nicht? Gute Frage. Sagt er ja, verdirbt er es mit dem frommen Volk. Sagt er nein, legt er sich mit der Regierung in Rom an. Böse Falle. Egal, was Jesus sagt, die Falle wird zuschlagen. Was sagt er? Gebt mir mal so ein Geldstück. Was für ein Bild und was für eine Umschrift ist denn da drauf? Jesus hatte offenbar dieses Geld nicht einstecken. Und im heiligen Tempelbezirk trug auch kein frommer Jude dieses gottlose Geld bei sich, dieses Götzengeld. Außer die fromme Spitze, die hatten es einstecken. Und sie ziehen so ein Geldstück aus der Tasche und sind schon mal durchschaut, was es für welche sind. Und die Antwort, dann gebt doch dem Kaiser, was dem Kaiser zusteht und Gott, was Gott zusteht. Und das Ergebnis, diesen geschulten Spitzeln klappt der Unterkiefer runter und sie ziehen den Kopf ein und ziehen sich sprachlos zurück. Auftrag gescheitert. Was hat Jesus gemacht? Er hat mit einem Wort der Weisheit geantwortet. Jedenfalls nennt Paulus es hier so. Jesus hat nicht lange gegrübelt, sondern im Augenblick war das die Antwort, die ihm eingefallen ist, von oben eingefallen ist, von Gott zugefallen ist. Und das ist ein Wort der Weisheit. Beim Wort der Weisheit geht es um Antwort auf Probleme, um Lösungen von Schwierigkeiten, dass man einen Weg in auswegloser Lage findet. Gott kann so ein Wort der Weisheit geben und der Seelsorge. So und so kannst du das lösen. Auf einmal ist das klar. In der Auseinandersetzung mit anderen. Bei der Lösung von Bauaufgaben. Es gab diesen Pastor in Südkorea, in Seoul, der in den Slums dahin vegetierte, eigentlich im Sterben lag, der dann eine Begegnung mit Jesus hatte, von TBC und so geheilt wurde. Eine Gemeinde gründete, Hauskreise und dann eine Kirche baute mit 10.000 Sitzplätzen, die dann auch nicht reichte in der Folge. Aber als es gebaut wurde, gab es ein Problem. Die Architekten sagen, die Akustik können wir nicht lösen. Wenn das Ding so aussehen soll, dass da jeder überall versteht, können das nicht lösen. Dann hat der Mann einen Traum, wo er sieht, wie dieses aussehen soll. Und der teilt diesen Traum den Architekten mit, die bauen das so und die Akustik ist einwandfrei. Das ist ein Wort der Weisheit. In diesem Fall mal im Traum zugefallen, das Problem gelöst. Also von oben fällt die Antwort ein. Oder DDR-Zeiten hörte ich von einem Kind, was unserer Lehrerin ausgelacht wurde, kannst du mir mal Gott an die Tafel malen? Und die sagt, dann müssen Sie mir goldene Kreide geben. So wie aus der Pistole geschossen. Die Lehrerin war sprachlos und hat sie nicht wieder... Ein Wort der Weisheit, ein Kleinkind. Ja? Also Lösung von Problemen. Nächstes Beispiel, Jesus redet mit einer Frau und sagt, hol mal deinen Mann her. Und die sagt, ich habe keinen. Dann sagt er, genau, 5 hast du gehabt und der jetzt bei dir untergekrochen ist, ist nicht dein Mann. Ein Wort der Erkenntnis. Jesus wusste, was er eigentlich nicht hätte wissen können. Was normalerweise verborgen ist, was nur Gott weiß und was die Betroffenen wissen und sehr gut kennen. Aber Jesus kann ins Herz schauen, ins Herz der Menschen und auch ins Herz Gottes. Und der Geist Gottes tut es auch. Er kann in unser Herz schauen und ins Herz Gottes. Und manchmal teilt er uns oder anderen mit, was er da sieht. Heute ist jemand da, der hat dort und dort Schmerzen und Probleme und Gott möchte dies und jenes tun. Und plötzlich erkennt jemand, Gott redet mit mir, erkennt mich. Und wenn man dann betet, wird er mit hoher Wahrscheinlichkeit gesund werden, weil Gott es vorher angekündigt hat. Also der Gedanke kommt einfach, den denkt man sich nicht aus. Oder man spürt und fühlt etwas und merkt, das betrifft jetzt nicht mich, das muss jemand anders betreffen. Ist jemand hier, der das und das Problem hat oder dem die Schmerzen? Gott will dir etwas sagen. Und dann darf man das aussprechen und Erfahrungen damit machen. Ist das jetzt meine Fantasie, die durchgegangen ist, oder ist hier ein Wort der Erkenntnis gekommen, wo Gott etwas mitteilt? Manchmal muss man das auch ein bisschen einüben und Erfahrung machen, also was ist hier was. Weiter, Jesus untersucht einen Feigenbaum. Eigentlich hat er Hunger, will was essen, findet aber nur Blätter und keine Früchte. Und dann sagt er, an dir soll niemals mehr Frucht wachsen. Und das Ding vertrocknet im Augenblick. Und die Jünger staunen, wie geht denn sowas? Und Jesus sagt, ganz einfach, wenn ihr glaubt. Wenn ihr Glauben hättet, könntet ihr Berge hüpfen spielen. Ihr könntet zu dem Berg sagen, das soll vor dir ins Meer springen, vor euch. Berge versetzender Glaube. Unmögliches Glauben. Und es wird möglich. Hier geht es um besondere Glaubenskraft. Also um einen Glauben, der Wunder erwartet. Es geht nicht um den normalen Glauben, jetzt, den wir brauchen zur Rettung. Das ist jetzt nicht gemeint. Jesus ist unterwegs, um ein Kind zu heilen, und da kommt die Nachricht zu spät. Das Kind ist tot. Und Jesus sagt dem Vater, keine Angst, glaube nur. Und dann sagt er, die schläft nur. Alle lachen. Aber für Jesus ist ein totes Kind nichts anderes als ein schlafendes Kind, was man wecken kann. Und er geht zu dem Mädel hin, fasst es bei der Hand und sagt, steh auf. Und natürlich steht sie auf. Das ist ganz einfach, oder? Das mit dem Baum, das mit den Bergen, das mit dem Kind. Wenn man die Gabe des Glaubens hat. Dort gilt tatsächlich, den Glauben, dann ist alles möglich. Georg Müller oder George Müller hatte diese Gabe, der die Waisenkinder in London versorgt hat, der Häuser gekauft hat, obwohl er kein Geld hatte und die Straßenkinder untergebracht hat. Und es wird berichtet, dass eines Tages wieder mal Essen und Geld alle ist. Wir haben bloß Teller und Besteck auf dem Tisch liegen. Die Kinder sind auch da. Und Müller betet, danke Gott für das gute Essen, das du uns gibst. Amen. In dem Moment geht die Tür auf und Bauer kommt rein, bringt eine Ladung Lebensmittel und sagt, ich ließ mir keine Ruhe, ich hatte den Eindruck, ich soll das heute hier abliefern, braucht ihr das? Georg Müller hatte die Gabe des Glaubens. Er hat von Gott empfangen, was er tun sollte, er hatte keinerlei Mittel und Ressourcen, aber er glaubte, dass Gott das gibt und Gott hat ihn im Augenblick versorgt. Das kann man nicht machen, das kann man nicht produzieren. Es gibt Leute, die reden sich ihren Glauben ein und glauben dann an ihren Glauben, solange bis sie an ihren Glauben glauben. Und dann wundern sie sich, wenn das mit dem Glauben schief geht. Das ist nicht gemeint. Sondern von Gott fällt ein Glaube, ein ganz starker Glaube zu. Und wer diese Gabe hat, der kann eigentlich alles. Dem ist alles möglich tatsächlich. Also nochmal, nicht der allgemeine Glaube an Jesus, der mich zu Gott bringt, der mich rettet, sondern spezieller Glaube in speziellen Situationen, dass Gott gegen jeden Augenschein handeln wird und man sich da ganz sicher ist. Ganz sicher, wenn man die Gabe des Glaubens hat. Ansonsten kann man versuchen, mit Suggestivtechniken sich was einzureden und wirst scheitern damit. Aber Gott kann das schenken, im Augenblick vielleicht nur einmal für eine bestimmte Sache. Ich glaube, dass das gut ausgeht. Und ich weiß das, obwohl ich es noch nicht sehe. Aber Gott hat mir diesen Glauben ins Herz gepflanzt. Es ist die Gabe des Glaubens. Eine wichtige Rolle spielte bei Jesus der Heilungsdienst. Jesus hat alle möglichen Menschen von allen möglichen und unmöglichen Krankheiten geheilt. Mal mit Schlammaufstrich, mal mit Handauflegung, mal mit Spucke, mal nur mit einem Wort, mal aus der Ferne, mal ganz nah. Immer unterschiedlich, aber immer so, dass die Kranken gesund wurden. Welche Methode ist davon die beste? Keine. Keine funktioniert, in Anführungsstrichen, ohne die Gabe der Heilung. Und interessanterweise stehen im Urtext zweimal der Plural, Gaben der Heilungen. Jeder Christ darf für Kranke beten, das ist nicht verboten. Wir tun das ja auch. Aus der Ferne sowieso, wenn wir um Kranke wissen. Und warum nicht auch mal aus der Nähe und mit Handauflegung. Oder nach Jakobus 5, dass die Ältesten mit Ölsalben und um Heilung beten. Ist auch biblisch. Also jeder Christ darf für Kranke beten und manchmal geschieht dabei mehr, manchmal weniger, manchmal auch gar nichts. Das ist die Realität. Aber bei manchen passiert da mehr als bei anderen. Und manche beten besonders, ich sag mal, erfolgreich bei Knochengeschichten oder bei unterschiedlich langen Beinen oder so etwas. Ich habe das mal gesehen, es war in Freiberg. Da war ein Junge, den kannte ich, der lief so immer, ne? Also ganz, weil ein Bein kurz war. Und der Typ da vorne, der war einer aus Texas, der rief den vor und sagte, ihr könnt alle kommen, alle Kritiker, ich Und er setzte sich auf den Stuhl, legte die Hände auf und befahl den Beinen zu wachsen. Und man sah, wie sich das rausdrehte. Und dann rannte der durch den Gang sofort, ohne noch zu hinken. Ich kannte ihn vorher und ich sah ihn dann. Das war Sekundensache. Kannst du mal versuchen. Wenn du die Gabe einer Heilung auf diesem Bereich hast, wird das gehen. Wenn nicht, kannst du an den Beinen ziehen, es wird trotzdem nicht länger. Ja? Andere können mit besonderer Vollmacht vielleicht bei Migräne beten oder bei Herzsachen. Jedenfalls fällt mir auf, dass das im Plural steht. Und es könnte sein, dass es wie bei den Ärzten, wo es da auch Spezialisierungsrichtungen gibt, dass es auch bei Gebet gibt, dass da Spezialisierungen sind. Und dann soll man darauf zurückgreifen. Gottes Geist teilt das zu. Jesus war Spezialist für alles, ja. Aber sein Leib ist halt größer, da gibt es halt verschiedene. Ich hörte jetzt von einem, ist ein Amerikaner, den ich sehr, sehr schätze, der berichtete von einer Frau, die Krebs im Endstadium hatte, wenige Wochen noch, wenn überhaupt, und die vollständig geheilt wurde. Und die war bei den Ärzten, also er hatte den Befund dann, dass sie geheilt ist, dass kein Krebs mehr zu sehen war. Und er sagte, ich bete nur für Kranke, nachdem ich Gott gehört habe, dass ich das machen soll. Also er fragt erstmal Gott, ob und wie er beten soll. Er macht das nicht einfach so, weil jemand krank ist. Er sagt, das kann ich nicht. Und wenn Gott ihm sagt, er soll beten, dann macht er das. Übrigens nicht vor anderen Leuten, sondern privat, weil es geht nicht um Demonstrationen oder irgendwas. Und der sagte, er könnte sich an keinen einzelnen Fall erinnern, wo jemand nicht gesund geworden wäre, für den er gebetet hat, nachdem er gehört hat, dass er für ihn beten soll. Und bei der Frau hat er Gott auch gefragt und er hat ihm gesagt, jemand anderes soll beten, nicht du. Und das war einer, der eine besondere Vollmacht für Krebs hat. Und dann hat er den Kontakt vermittelt zu diesem Mann und er hat mit ihr gebetet und sie ist vollständig geheilt. Das kann man nicht organisieren, nicht machen. Aber wir wissen doch, dass Jesus Kranke geheilt hat und er will das auch weiter durch seinen Leib tun. Ich wünsche mir, dass das sehr viel mehr geschieht unter uns, als es geschieht. Es geschieht manchmal, aber für mich viel zu selten, muss ich so sagen. Es geschieht in Ländern der dritten Welt viel häufiger. Die haben es auch nötiger, weil sie die Ärzte nicht haben, muss man so einfach sagen. Und ich kenne auch Leute, die sagen, wenn ich in Indien unterwegs bin, sind Deutsche, dann werden viel mehr Menschen geheilt, als wenn ich in Deutschland für Menschen bete. Da bleiben Geheimnisse offen, warum das so ist, ich weiß es nicht. Wir können es nicht machen, aber Jesus kann heilen, das kann er. Und er kann auch durch uns heilen, wenn er uns diese Gabe zuteilt oder wenn Gottes Geist diese Gabe gibt. Okay, das sind Gaben der Heilungen. Und Heilungsdienst ist eigentlich nicht ein hobbykranker Exoten, sondern ist nach wie vor Auftrag von Jesus und Kennzeichen eines gesunden, lebendigen, gehorsamen Christentums. Und da brauchen wir auch Gaben der Heilung, dürfen darum bitten. Dann hat Jesus gewaltige Wunder getan. Wunderwirkung ist die nächste Gabe. Da steht eigentlich Kraftwirkungen im Urtext. Eigentlich kann man es gar nicht übersetzen. Da steht Energemata Dynameon. Da steht Energie und Dynamit drin. Beides zusammen. Zwei Powerworte, Kraftworte zusammen. Energien, Wirkungen der Kräfte. Da gehören zum Beispiel Totenerweckungen dazu, würde ich sagen. Oder schöpferische Wunder, dass was nachwächst, was nicht da war. Oder dramatische Heilung, eben nicht nur Schnupfen. Und auch Dämonenaustreibung werden manchmal mit Kraftwirkung gleichgesetzt in der Bibel. Wie geschehen solche Kraftwirkungen durch Jesus? Da waren Dämonenaustreibung gemeint. Möglicherweise gehört auch dazu, dass Menschen um Heiligen Geist bitten und segnen und die gehen wirklich unter der Kraft Gottes dann zu Boden, weil so eine Kraftzufuhr kommt, dass der Körper das für den Moment nicht aufnehmen kann. Das kann es geben, Damit meine ich jetzt nicht, dass Leute umgeschubst werden oder irgendwelche Übungen. Das meine ich damit nicht. Das ist geistliche Kinderei und ungezogen. Aber es geht um starke Wunder, wo Jesus eben die Kraft dazu hat. Und auch das darf es oder sollte es in der Gemeinde geben. Ich denke, auch da haben wir Nachholbedarf, ich jedenfalls. Dann lesen wir Prophetie als nächstes. Manche sagen auch Weissagung. Das griechische Wort ist Prophetia, von daher ist Prophetie für mich das Nächstliegende. Das ist von Gott inspirierte Rede, dass also jemand etwas von dem weitergibt, was auf dem Herzen Gottes ist. Für einen Einzelnen, für eine Gruppe, für einen Ort, für ein Land, für diese Welt. Das kann sich auf die Gegenwart beziehen, das kann sich auf die Vergangenheit beziehen, wo was zu klären und zu lernen ist, oder auf die Zukunft. Jesus hat immer wieder als Prophet gesprochen, er wurde sogar Prophet genannt. Und Prophetie ist eine der wichtigsten Gaben, sagt Paulus. Er schreibt ein ganzes Kapitel 14 noch darüber, wie wichtig das ist. Es wäre ein extra Vortrag. Wichtig ist, es geht bei Prophetie nicht um neue Offenbarungen. Es geht also nicht darum, dass die Bibel weitergeschrieben würde oder fortgeschrieben würde und was Neues dazu käme. Sondern es geht darum, dass die Offenbarung der Bibel neu klar wird und das aufleuchtet, was sie für eine bestimmte Situation bedeutet. Wer aufgrund einer Prophetie neue Dogmen einführt, also neue christliche Lehren, wird zum Sektengründer. Das hatten wir schon genug. Das ist nicht die biblische Gabe von Prophetie. Prophetie heute kann nur Aktualisierung und Konkretisierung der Bibel sein. Also ich meine, die Bibel ist ein dickes Buch, ja, und da steht sehr viel drin. Und wenn du jetzt wissen willst, welches Wort ist denn nur heute für mich dran? Was sagt Gott zu dieser meiner Lage heute und hier? Dann kannst du versuchen, hier irgendwie blinden Finger reinzulegen und gucken, was da steht. Manchmal funktioniert das sogar, Gott ist so gütig. Aber ich würde das nicht zum Prinzip machen wollen. Das wird auch gefährlich, das wird dann Magie unter Umständen. Aber was ist Gottes Wort zur Lage jetzt? Es kann sein, dass uns einfach ein Bibelwort lebendig wird. Und das wird dann in diesem Augenblick zur Prophetie. Es kann sein, ihr sitzt im Gebetskreis zusammen und einem, der da sitzt, wird ein Bibelwort. Auf einmal steht das vor Augen und weil es ihm vor Augen steht oder er sagt es, und dann ist ein anderer und sagt, das ist genau das Wort, was ich gebraucht habe, das war jetzt die Antwort auf mein Problem. Das ist eine Form von Prophetie, vielleicht die beste Form von Prophetie. Aber es ist aktuell jetzt einem Menschen eine bestimmte Situation hineingesprochen. Das ist jetzt Gottes Wort für diese Situation, diesen Menschen. Darum geht es bei Prophetie. Ja? Also Aktualisierung, Konkretisierung der Bibel. Was müssen wir jetzt von Gott her wissen? Worauf haben wir uns einzustellen? Und Gott sagt, die Bibel ist kein toter Götze, er ist Gott und er lebt und redet. Und Jesus sagt mal an einer Stelle, Johannes 10 könnt ihr es nachlesen, was jedes Schaf kann, sollte auch jeder Christ können, nämlich die Stimme seines Hirten hören und sie von anderen Stimmen auch unterscheiden können. Meine Schafe hören meine Stimme. Und der Heilige Geist ist ein prophetischer Geist von Natur aus. Jesus sagt, was er hören wird, das wird er reden. Und Petrus bestätigt das zu seiner Pfingstpredigt. Er zitiert den Propheten, eure Söhne, Töchter werden Weissagen. Also wir dürfen erwarten, dass Gott redet und wir brauchen das. Manchen sagt Gott etwas, was für andere von Bedeutung ist. Und dann hat es etwas mit Prophetie zu tun, die es auf ganz verschiedenen Ebenen gibt. Auf der Ebene der Seelsorge, der Familie, der Gemeinde, des Ortes, des Landes, der Welt. Gott gibt Eindrücke, so sagen wir oft. Man hat vielleicht sowas wie ein inneres Bild vor Augen, das kommt so in die Gedanken rein, aber man hat dort gar nicht hin gedacht. Also wir denken ja immer an Bilder. Ne? Wenn ich sage, Schule, seht ihr ein Gebäude vor euch, oder Kirche, seht ihr eine bestimmte Kirche vor euch. Manchmal ist das Bild zuerst da und er wisst gar nicht, warum. Und es kann sein, dass Gott so redet. Und es kann sein, dass man vielleicht lernt, es ernst zu nehmen. Es kann auch sogenannte offene Visionen geben, dass man es wie in einer Kinoleinwand vor sich sieht. Es kann auch geben, dass man wie entrückt wird in eine andere Welt hinein und sich dort in einer ganz anderen Wirklichkeit wiederfindet, also wie im Traum, aber noch sehr viel intensiver. Paulus kannte das, war so im dritten Himmel, konnte gar nicht sagen, wo er mit dem Körper da gerade war. Oder Johannes in der Offenbarung hatte solche Erfahrungen. Petrus auf dem Dach, als es mit dem Tuch da kam, mit den Fischern, steht Ekstasis, also außer sich sein. Die Art der Offenbarung hat überhaupt nichts mit ihrer Wichtigkeit zu tun. Also ein ganz zarter Eindruck kann genauso wichtig und von Gott sein wie eine ganz starke Vision, die einen umhaut. Vielleicht sind die massiven, gewaltigen Erfahrungen nur deshalb nötig, weil die Person schwerhörig ist und sonst nicht reagieren würde. Und Gott zu solchen Maßnahmen greifen muss, es kann sein. Und häufig muss das Geschaute dann ausgelegt werden, also was heißt es dann? Und dann muss man lernen, das auch noch richtig anzuwenden. Auch das wäre ein extra Thema, da werden noch viele Fehler gemacht in der Auslegung oder in der Anwendung dann. Also jemand sieht einen Menschen, wo lauter Geldscheine um den Kopf fliegen und wegfliegen und das Geld verschwindet. Und er sagt dem vor allen Leuten, Kopf zu, du veruntreust Geld. Der Mann ist schockiert, die Gemeinde auch. Das Bild war richtig, aber das Problem war, er war mit einem Kompagnon zusammen, einer GmbH oder irgendwas, und der Kompagnon hat Geld veruntreut und das Ding ist gegen den Baum gegangen. Und wenn dann nochmal Gott gefragt hätte, was dieses Bild bedeutet, hätte er ihm gesagt, oder hätte mit ihm besprochen, ich sehe ja Geld wegfliegen, was könnte das was für dich bedeuten? Vielleicht wäre er drauf gekommen selber. Ich hatte schon Verdacht, der Kompagnon, ich muss das mal kontrollieren, was er hat. Da war also die Offenbarung richtig, aber die Anwendung war völlig daneben und hat das alles versaut. Versteht ihr das? Das kann eine richtige Prophetie sein und eine falsche Anwendung. Also da muss man auch lernen, da braucht man auch andere, damit umzugehen. Aber das kann ganz, 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 ganz schlicht beginnen. Und wenn wir den Heiligen Geist haben, dann dürfen wir mal darauf vertrauen, dass er tatsächlich redet. Ich nenne euch mal ein ganz, ganz schlichtes Beispiel, einfach, dass ihr Mut kriegt. Wir haben auf einer Rüstzeit mal mit einer Mitarbeiterin gebetet, die Migräne hatte und nicht mehr fit war, nicht mehr war taubblind Rüstzeit betreuen konnte und war fix und fertig. Wir wussten nicht, was sie hat. Wir beten mit ihr und ich sehe in Gedanken eine Faust mit dem Hammer in der Hand. So, das ist völlig verrückt. Aber ich habe gelernt, manchmal bedeutet das was und ich habe die gefragt, ich sehe so eine komische Faust mit einem Hammer in der Hand, sagt dir das was? Und da bricht es aus ihr heraus, das ist mein Vater, der mit dem Hammer auf mich losgegangen ist und der gewalttätig war und der mich tief traumatisiert hat und wo ich ganz tief innerlich Schaden auch genommen habe. Und manchmal kommt das hoch und dann kann ich nicht mehr, dann erstarre ich vor Schreck oder was auch immer. Dann haben wir gebetet für den Vater und für die Beziehung zum Vater und das gelöst und um Vergebung und um Heilung von diesen traumatischen Erfahrungen. Und dann ging es ihr wieder gut. Also wir wären nie auf die Idee gekommen, dass die Probleme, die sie jetzt hatte, was mit ihrem Vater zu tun haben könnte, dass sie so drangsaliert hätte. Nie. Und dann kommt so ein blödes Bild in die Gedanken, wo sie sagt, was soll denn das jetzt? Ich sollte für die beten und nicht an Hammer und Faust denken. Aber Gott nimmt das und redet. Und dann, wenn man den Mut hat, also wenn ich im Gebet bin und Gott zutraue, dass er redet, dann kann ich doch auch mal sagen, ist das was? Und wenn nicht, dann lege ich es weg und bete weiter, ist doch gar kein Problem. Also ich muss das doch nicht so ganz hoch anwenden. Ja? Also ganz schlicht kann das beginnen. Und kann weitergehen bis zur Prophetien von David Wilkerson, der 1974 schon den Fall des Eisernen Vorhangs vorausgesehen und gesagt hat, dass da fallen wird. Also es kann ganz verschiedene Ebenen haben und ich denke, wir brauchen das, dass wir wissen, was von Gott jetzt dran ist. Also Wort der Erkenntnis, Wort der Weisheit ist mit Prophetie verwandt und auch das nächste, Unterscheidung der Geister. Eigentlich steht es auch wieder im Plural, Unterscheidungen der Geister. Jesus wusste immer, mit wem er es zu tun hatte. Also er sah sofort, ob jemand glaubt oder nicht. Er merkte sofort, wo finstere Mächte im Spiel waren und wo nicht. Also wo es Heilung braucht, wo es Befreiung braucht, hat er immer unterschieden. Und auch was heute abgeht in der Welt und auch in der frommen Welt, das kann menschlich sein, das kann seelisch sein, es kann vom Gottesgeist inspiriert sein und hervorgerufen, es kann von anderen Geistern und dämonischen Mächten inspiriert und hervorgerufen sein. Menschen können vom Geist Gottes erfüllt sein oder auch von anderen Geistern. Sie können von finsteren Mächten beeinflusst sein oder von ihrer frommen oder nicht so frommen Seele gesteuert werden. Und woran merkt man das nur und kann man das unterscheiden? Man kann es nicht anhand äußerer Merkmale unterscheiden, überhaupt nicht. Das sieht 100% gleich aus. Also die Merkmale, auch bestimmte Phänomene und Manifestationen sagen überhaupt nichts aus. Wisst ihr, es gibt so Leute, die sagen, wenn Leute nach vorne umfallen, ist es von Gott, wenn es nach hinten fallen, ist es vom Teufel. Ich halte das für Kindereien, wenn es so einfach wäre. Es kann beides von Gott und beides vom Teufel sein. Und es kann beides auch seelisch sein. Also es gibt drei Möglichkeiten. Wir sehen das nicht an dem Äußeren. Woran dann? Auch nicht am Inhalt der Worte. Dämonen können sehr fromm und religiös sein, ist beeindruckend. Und es gibt viele religiöse Geister, vor allem in Kirchen und Gemeinden, wurden auch sonst. Das Problem ist nur, das Religiöse ist der Feind des Geistlichen, sage ich gerne. Denn je besser es getarnt ist, desto schlimmer und subtiler ist die Wirkung und die Verführung. Also wie kriegen wir das auseinander? Wenn man eine Gabe der Geisterunterscheidung hat, sieht man das einfach. Oder spürt es oder weiß es einfach. Das ist eine Gabe, die sehr notwendig ist, aber die Gott nur reiferen Christen, glaube ich, anvertrauen kann, weil der Umgang mit solchen Gaben schwierig ist. Entweder werde ich depressiv, weil ich so viel Finsternis überall sehe, auch unter den Frommen, oder ich werde hochmütig, weil ich es unterscheiden kann und da über den anderen stehe. Und beides ist ganz gefährlich, bei so einer Gabe erst recht. Die kann sich sehr verschieden zeigen, woran man das sieht. Manche sehen es mit den Augen, manche spüren es körperlich. Ich habe ein ganzes Seminar dazu mal gehalten, das könnt ihr nachlesen und nachhören. Wenn ihr das näher wissen wollt, sind mehrere Einheiten wie das hier auch. Das ist eine ganz wichtige Gabe, die sehr selten ist. Ich sage mal, ich kenne hier in unserer Umgebung eine Person, wo ich das sagen würde, dass das da ist. Oder in einem recht hohen Maße da ist. Und wir brauchten es sehr viel mehr. Dann Sprachenrede oder Sprachengebet. Es ist die einzige Gabe, von der wir nicht wissen, ob sie Jesus hatte. Vielleicht brauchte er sie nicht, weil er so mit Gott, dem Vater, verbunden war, dass er immer das Richtige gebetet hat und da ganz vertraut war und immer diesen ganz festen Draht zu Gott hatte. Also seine himmlische Kommunikation mit dem, oder seine Kommunikation mit dem himmlischen Vater war perfekt bei Jesus. Und für alle, wo das nicht der Fall ist, könnte das Sprachengebet eine große Hilfe und Ergänzung sein. Weil man da auch unabhängig vom Verstand und nicht begrenzt vom Verstand und begrenzt vom eigenen Wortschatz beten kann. Und weiß, jetzt sage ich genau das, was Gott angemessen ist oder was dieser Situation angemessen ist, was jetzt dran ist. Sprachengebet oder Sprachenrede heißt, ich kann in einer Sprache reden und beten, die ich nicht gelernt habe, aber die ganz natürlich aus meinem Mund fließt, Silbe um Silbe. Ich kann diese Sprache, wie die Muttersprache auch, denken, ich kann sie flüstern, ich kann mit ihr reden, ich kann schreien, ich kann singen, so wie mit der Muttersprache auch. Aber ich überlege nicht, was ich sagen könnte oder müsste, denke mir es nicht aus, sondern die Silben sind in meinem Inneren da und wenn ich sie ausspreche, fließt Sprache. Normalerweise kann ich damit anfangen, wann ich will und aufhören, wann ich will. Manchmal gibt es einzelne Erfahrungen, dass es so über Leute kommt und sie nur einmal oder in einer bestimmten Situation das haben und dann nicht wieder. Paulus redet hier von Arten von Sprachen. Es scheint also auch Unterschiedliches dort zu geben. Sowohl was die Sprachen selber angeht, als auch wie man es erfährt. Mit Ekstase hat Sprachengebet genauso viel oder wenig zu tun wie mit dem Reden in der Muttersprache. genauso viel oder wenig. Der Unterschied ist, dass die Sprache aus meinem Geist kommt und nicht aus meinem Verstand. Und die Bibel unterscheidet Geist und Verstand. Geist ist so unser innerstes Zentrum, Verstand gehört mit zur Seele, biblisch. Also der Geist ist unsere höchste menschliche Dimension, wer auch Seminarwert, Leib, Seele, Geist, wie hängt das zusammen? Das ist die Ebene, an der Gottes Geist andockt und mit uns kommuniziert und wir müssen dafür dann menschliche Worte finden, um das auszudrücken, was Gott zeigt. Oft spüren wir etwas oder wissen etwas und dann suchen wir nach Worten, das zu erklären. So funktioniert es, wenn Gottes Geist uns was zeigt. Beim Sprachengebet kommen die Worte einfach so und da der Verstand dabei gar nicht gefordert ist, kann er sich dabei auch mit anderen beschäftigen. Also man kann eine Predigt hören und dabei in Sprachen beten, kriegt die Predigt trotzdem mit. Oder man kann bei einem seelsorgerlichen Gespräch nebenbei in Sprachen beten und so mit Gott kommunizieren. Noch besser geht es beim Autofahren, wo man das nutzen kann. Auch wenn man nicht versteht, was man betet, ist das Komische dabei. Also man hat erstmal nichts davon. Erstmal, Paulus schreit, mein Verstand ist ohne Frucht, Frucht leer, dem bringt es nichts. Ich verstehe von mir nur Bahnhof, sage ich jetzt mal, ja. Aber Paulus sagt, wer in Sprachen betet, baut sich auf. Das heißt, wer das praktiziert, merkt, wie sein Glaubensleben stärker wird oder wie andere Gaben in Gang kommen, wie sein geistliches Wahrnehmungsvermögen zunimmt, wie er vertrauter wird mit den Dingen Gottes. Sprachengebet scheint die Atmosphäre auch in einen und um einen so ein Stück zu klären oder geistlich zu füllen, sodass dann auch anderes vom Geist Gottes leichter durchbrechen kann. Und möglicherweise, ich spekuliere jetzt, aber ich halte es für möglich, dass das Sprachengebet eines der Geheimnisse des Paulus war und seiner Vollmacht, weil er eben, ich hatte es schon mal gesagt, schrieb, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Und irgendwo muss er seine Vollmacht hergekommen sein. Und ich denke, dass wenn jemand in der Kraft von Jesus leben möchte, dass da das Sprachengebet ein hilfreicher Weg dazu ist oder sein kann. Und Gott scheint das sehr häufig zu schenken im Zusammenhang mit der Erfüllung durch den Heiligen Geist. Wir hatten das, als wir geguckt haben, wenn er kam, was da zu sehen oder zu hören war, war sehr häufig Sprachengebet dabei. Manchmal gleich, bei Paulus vielleicht später oder gleich, weiß ich nicht, jedenfalls hatte er es. Viele sagen, es ist die geringste Gabe, weil Paulus die ja zum Schluss erst anführt, auch bewusst, weil die Korinther ein bisschen damit übertrieben haben und hat das dann zurechtgestutzt und gesagt, wie sie es richtig anwenden sollen. Also es kann auch einen falschen oder übertriebenen Gebrauch geben bei allen Gaben. Man kann alles missbrauchen. Das mag ja sein. Aber wenn es die geringste Gabe ist, sage ich gerne ja dazu, dann sage ich, na gut, dann fang doch mit dem geringsten an. Muss nicht gleich mit dem höchsten anfangen. Und wir wissen ja, dass Jesus sagt, wer am geringsten treu ist, dem wird dann auch mehr wieder anvertraut. Und es kann sein, wenn jemand nur diese Gabe hat und dass er dann, wenn er damit treu umgeht und Gott anbetet, dass ihm dann noch mehr anvertraut wird. Könnte sein. Dieses Sprachengebet gehört zuerst in den geistlichen Alltag des einzelnen Christen und ins private Gebetsleben, dass man das dort mit anwendet. Es darf auch Platz in den Gebetsversammlungen haben. Und dort sagt aber Paulus, dann sollte jemand da sein, der es auslegen kann, weil die anderen verstehen nur Bahnhof, das ist vertane Zeit, also was soll das? Die haben nichts davon. Man kann auch in Sprachen singen und es gibt auch, dass die ganze Gemeinde dann oder viele aus der Gemeinde, die es eben haben, dann alle auf einmal in Sprachen singen, das ist was sehr, sehr Schönes. Da muss keiner dirigieren, da muss keiner anstimmen, das entwickelt sich, steigert sich, irgendwann klingt es wieder ab. Und das ist eine Erfahrung, wo oft auch dann Gottes Gegenwart sich niederlässt und man Gottes Gegenwart anders erfährt, wo es Atmosphäre reinigt, sage ich mal, klärt, lichtvoll macht. Und wenn man dann mal nicht gleich weitermacht im Programm, sondern vor Gott still ist, wird es häufig sein oder hoffentlich der Fall sein, dass Gott auch eine Auslegung schenkt und dann ein Wort von Gott kommt, was die Gemeinde dann erbaut. Aber manchmal setzt so ein Sprachengesang das auch frei, das kann es geben. Ansonsten sagt Paulus, Sprachengebet in der Öffentlichkeit, in der Gemeinde ist nur sinnvoll, wenn die Gabe der Auslegung dabei ist oder Interpretation. Die ist wieder mit der Prophetie verwandt, also dass jemand die Eingebung empfängt, was dieses Sprachengebet jetzt für die Gemeinde bedeuten könnte. Und das ist in der Regel keine wörtliche Übersetzung, aber es kann vorkommen, dass ein Wort, das an Gott gerichtet war, so bestätigt wird, dass es an die Gemeinde dann richtet, dass eine Art Prophetie draus wird. Deswegen sagt Paulus, der Aussprachengebet ist der Prophetie gleichzuachten, wenn es ausgelegt wird. Also da setzt er es tatsächlich mit Prophetie eins. Also es kann sein, dass jemand im Glauben betet, ich danke dir Gott, dass du diese Probleme lösen wirst und dass wir morgen dir danken werden, dass es geklärt ist. Und dass dann eine Auslegung kommt, Gott wird das Problem lösen und morgen werdet ihr für ihn danken. Das wäre möglich, ja, weil es eben Auslegung ist und nicht direkt Übersetzung. Gut, also wir sollten da beachten, was Paulus dort auch dazu schreibt, zur Gebrauchsanweisung. Aber es ist eine Gabe, die man durchaus wertschätzen kann und die relativ häufig ist, wenn Gottes Geist kommt oder wenn er auf Menschen kommt. So viel kann man sagen. Der Geist Gottes kann diese Gaben oder Fähigkeiten sehr spontan und unterschiedlich austeilen. Also es kann sein, dass jemand plötzlich ein prophetisches Wort bekommt, der nie eins hatte und auch nie wieder eins hat, aber jetzt in der Situation hat er was von Gott zu sagen. Vielleicht spricht er es aus, ohne dass es weiß, dass es eine Prophetie ist. Manche erschrecken hinterher, was sie gesagt haben, so, was habe ich denn jetzt gesagt? Der andere sagt, das war genau das Wort, was ich hören musste, es passiert, also völlig unbewusst, kommt es einfach raus, macht nichts, wir müssen das nicht merken, aber Gott möchte reden. Und so können sich auch in einem Christen durchaus unterschiedliche Gaben zeigen, je nachdem, was dran ist und wie Gottes Geist aktuell in der Situation austeilt. Und bei manchen gibt es dann eine gewisse Kontinuität, dass gewisse Gaben immer wieder auftauchen oder auch darin, dass er darin wächst und dass da die Tiefe und Kraft zunimmt und die Reife. Und dann kann daraus eine Gabe oder ein Dienst werden. Luther sagt gern Amt, ja, das ist mal mit dem Amt, aber die Bibel sagt Diakonia, Dienst, das ist besser. Und darauf geht Paulus am Ende des Kapitels 12 ein, vom 1. Korintherbrief. Sagt er, die einen hat Gott in der Gemeinde eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens andere als Propheten, haben wir die Prophetie, also jemand, der sehr häufig Weissagungen hat, kann dann sein, dass er den Dienst eines Propheten direkt hat, drittens als Lehrer, sodann Wunderkräfte, sodann Gnadengaben der Heilungen, Hilfeleistungen gehören auch dazu, Tischdecken abräumen. Ich sag mal, wir hatten in einer Gemeinde, waren die auf einer Rüstzeit und haben dort Erfahrungen im Heiligen Geist gemacht, die etwas ungewöhnlich waren, wo es hinterher ziemlich viel Trouble mit den Eltern und so gab. Und die Frage war das echt? Und ein Mädel, was da besonders auch betroffen war, was machte die? Die fing nach der Jugendgemeinde an, Besen zu nehmen und auf und den JG-Raum sauber zu machen. Und fing an zu dienen. Und dann sage ich, dann war das echt. Wenn das die Frucht ist. Und jetzt sieht jemand, was da zu tun ist und bleibt auf dem Boden, hebt nicht ab, sondern er fängt an, den Saal sauber zu machen, regelmäßig, ohne was zu sagen. Sag ich, das war eine echte Erfahrung, Hilfeleistung. Ja, die gehören dazu. Dass jemand das aus Herzen gerne macht, weil er Freude hat und weil er, das ist mein Aufsehen. Das ist eine Gabe des Geistes. Nicht gering zu achten. Wenn es dreckig ist in der Bude, fühlt sich kein Mensch wohl. Ja? Hilfeleistung, fällt mir gerade ein. Leitungen. Arten von Sprachen. Es kann sein, dass jemand den Auftrag hat, das öfter in der Gemeinde zu tun. Und dann sagt er, sind alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer, haben alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengaben der Heilung, reden alle in Sprachen, legen alle aus. Eifert aber um die größeren Gnadengaben und dann kommt er noch zu dem Weg drüber hinaus zur Liebe. Apostel ist der höchste Dienst, der vereinigt sozusagen alle Gaben in sich, ähnlich wie Jesus. Also Paulus war so ein Apostel, der nahezu alle dieser Gaben hatte. Das ist so ein Pionierdienst, der dann andere Dienste auch freisetzt. Dann Propheten, die eben öfter Prophetien empfangen und weitergeben. die das regelmäßig tun. Lehrer ist uns dann wahrscheinlich vertrauter. Aber da gibt es auch Sohn und Sohne. Es gibt Lehrer, die von Gottes Geist tatsächlich erfüllt sind und von Gott her die Dinge sehen und verstehen. Und es ist ein Riesenunterschied, ob jemand von oben her Dinge zeigen kann oder ob das aus der menschlichen Horizontale kommt. Ich erlebe relativ wenig Verkündigung, wo ich merke, dass das von oben gegeben ist. Ich erlebe sehr viel, was aus der frommen Horizontale kommt. Also rein menschlich fromm ist, das ist damit nicht gemeint. Sondern, dass man vom Geist her schon inspiriert ist und die Dinge von Gott her erklären kann. Und Lehrer ist auch wichtig, damit die Dinge in der Balance bleiben. Ja, also Paulus muss als Lehrer eingreifen, damit die Geistesgaben richtig praktiziert werden und ja nichts überkippt oder übertrieben wird oder unter den Tisch fällt und so. Ja, also es braucht Lehrer, um die Dinge zu ordnen. Nicht jeder hat alle Dienste, aber es sollten alle Dienste in der Gemeinde vorkommen im Idealfall. Das wäre nicht schlecht. Und dann spricht Paulus eben noch von der Liebe, die dann, in der alle Gaben auch praktiziert werden sollen. Die Liebe ist sozusagen der Fluss, in dem die Gabenschiffe unterwegs sind. Und deswegen schiebt Paulus das Kapitel 13 zwischen 12 und 14. 12 ist, die Gaben gibt es, 14 ist es, so wendet ihr sie an, 13 ist, sie sollen zur Liebe fließen. All diese Gaben ohne die Liebe sind wie ein Schiff auf dem Trocknen. Das kannst du bestaunen, bewundern, aber es erfüllt seinen Sinn nicht. Es sollte im Wasser schwimmen und etwas voranbringen. Und dazu braucht es die Liebe. Das ist wieder Frucht und Gaben des Geistes, dass die miteinander Hand in Hand gehen, ganz wichtig. Und der Lehrer erklärt das dann wieder, dass das so ist. Okay, das wäre jetzt ein Abschnitt. Wollen wir da jetzt Pause machen? Wenn es noch eine kleine Frage zu den Gaben gibt, kann ich die jetzt noch beantworten. Erstmal nicht, dann haben wir uns einen Kaffee verdient.